Es geht darum, dass Paulus für die Epheser im Gebet eintritt und Paulus für die Epheser ein ganz besonderes Anliegen hat. Und auf das wollen wir jetzt hören. Ich lese uns aus dem Epheser Kapitel 3 vom Vers 14 an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Deshalb, Paulus beginnt diesen Abschnitt und nicht nur diesen Abschnitt, sondern schon im zweiten Kapitel mit dem Wort darum, und dann geht es weiter wieder mit darum, dann wieder mit deshalb und auch dieser Abschnitt ist mit deshalb überschrieben. Und warum bezieht er sich auf das deshalb? Was ist ihm so wichtig, dass er sich auf irgendeine Tatsache bezieht? Und diese Tatsache wird uns im zweiten Kapitel beschrieben. Da geht es nämlich darum, dass Paulus den Ephesern schreibt, ihr wart genauso wie wir ohne Christus. Und damit waren wir wie ihr ohne Verbindung mit dem Vater. Wir hatten zwar als Israeliten, als das sogenannte Gottesvolk, das Vorrecht oder den Vorrang, dass wir Gott kannten und ihm dienten, ihr aber seid aus den Heiden gekommen. Und wir waren alle vor Gott schuldig, waren alle Sünder, lebten alle in unseren eigenen Vorstellungen. Das malt Paulus so im zweiten Kapitel aus und beruft sich dann darauf, dass Gottes Güte, Gottes Gnade eben doch auch Menschen aus den Heidenvölkern berufen hat. Ihr, die ihr einmal ferner wart, ihr seid jetzt mit uns und Christus vereinigt. Und weil das so ist, darum beginnt Paulus hier ein Gebet, das Paulus für die Epheser vor Gott bringt und das er den Ephesern auch so mitteilt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich kenne es noch aus Kinderzeiten, dass wir auch in bestimmten Situationen an unserem Bett oder auf dem Stuhl gekniet haben, wenn gebetet wurde. Unser Nils ist heute immer noch beeindruckt, der einmal mit Franz Gustmann ein Zimmer geteilt hat. Und als es dann zur Nachtruhe ging, kniete der Franz Gustmann einfach so am Bett nieder und betete, und Nils musste mit runter. Ja, es war eben eine Geste, Gott zu verherrlichen oder Gott zu ehren. Aus der Wittenberger Gemeinde weiß ich um einen alten Bruder, der schon im Ersten Weltkrieg gedient hat. Und der sagt es uns oder erzählt es einmal so: Als er eingezogen wurde, war die erste Frage, evangelischer daraus, katholischer daraus. Und mein Gustav blieb stehen. Was bist du denn für einer? Bist du Mohammedaner? Nein, ich bin Baptist. Aha. Und da war er eben schon als solcher abgestempelt. Das war die eine Sache. Das zweite Problem begann, als der Abend kam und es zur Nacht ging. Und mein Gustav kniete am Bett. Und wisst ihr, was die Zimmerkollegen taten? Sie waren nicht still. Sie lästerten nicht. Sie warfen ihre Stiefel nach ihm und strafen ihn, wo es auch ging. Und so wollten sie die Verachtung kundtun für einen Menschen, der im Gebet kniet. Das heißt aber nicht, dass wir Gott nur in der gebeugten, knienden Stellung anbeten dürfen. Ich praktiziere das ab und an, auch nicht regelmäßig, aber es kommt doch ab und an mal vor. Und ich weiß, dass es auch irgendwie gut tut, wenn man sich auch körperlich vor Gott verneigt. Aber wichtig ist, dass unser Wissen, unser Geist sich wirklich vor Gott demütigt, dass wir es so auch in unserem Verständnis ausdrücken, wir sind von Gottes Güte, von Gottes Gnade, von Gottes Erbarmen abhängig. Diese innere Haltung ist vielleicht sogar wichtiger als die äußere. Denn wenn die äußere Haltung nur Tradition ist und ich beim Gebet, das ist mir als Kind oft passiert, ich an vieles anderes gedacht habe als das, was da gerade gebetet wurde, dann ist das auch nicht gut. Aber wenn wir die innere Haltung haben, dass wir wirklich Gott die Ehre geben, ihm anbeten, dann ist das schon das Wichtigere als die äußere Form. Und nichts gegen die äußere Form gesagt haben will. Ja, und dann beginnt Paulus mit 4 Bitten, die er vor Gott bringt für die Epheser. Die erste Bitte ist uns im Vers 16 beschrieben, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden in dem inneren Menschen, dass er euch den Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Vorhin in der Textlesung haben wir gehört, dass Jesus sagt, er nimmt es von den Meinen. Und Paulus bittet hier für die Epheser, dass Gott von seinem Reichtum gebe. Wenn wir Menschen etwas von dem geben, was wir haben, an materiellen Gütern, ist es für uns verloren, ist es weg. Oder? Ist es nicht so? Erstmal, wenn ich vom Konto 1.000 Euro abhebe, dann fehlen die 1.000 Euro. Das ist nun mal eine Tatsache. Was dann daraus wird, wie Gott die Sache einschätzt, das ist was anderes. Aber erst einmal steht das, was wir von unserem Reichtum geben, ist erstmal von unserem Konto weg. Wenn Christus sagt, von dem Meinen geben und Paulus hier schaut, vor Gott von seinem Reichtum geben, dann wird es nicht so sein, dass Gottes Reichtum oder Christi Reichtum geschmälert wird. Nein, es ist eine ständige Quelle, aus der Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Reichtum fließt. Die Sonne scheint uns jeden Tag und trotzdem merken wir es auch jeden Tag neu, dass die gleiche Energie da ist. Mal mehr, mal weniger spüren wir es, aber die Energie ist trotzdem immer wieder da. Und Gottes Herrlichkeit soll jetzt in den Ephesern Gestalt gewinnen, durch seinen Geist. Gottes Geist in uns. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war Pfingsten längst vorbei. Der Geist Gottes war ausgegossen und in jedem Christen, der sich zu Gott bekennt, der sich zu Christus bekehrt, dessen Herr Christus ist, in dem wohnt der Heilige Geist. Ohne Heiligen Geist, das ist so mein persönliches Bekenntnis, kommt niemand darauf, dass er Sünder ist und Vergebung braucht. Wir Menschen, ich denke mal, da bin ich keine Ausnahme, wir Menschen sind auf dem Standpunkt, ich bin gut und wenn alle Menschen so gut wären wie ich, dann ging jetzt alles gut auf dieser Erde. Das war meine Einstellung bis zu dem Punkt, wo ich erkannt habe, dass ich Sünder bin. Und das kam nicht aus mir. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, wenn wir erkennen, dass wir die Kraft und die Gnade Gottes brauchen. Das ist aber nur der Anstoß. Und dann wird uns durch den Geist die Möglichkeit gezeigt, wie wir aus dieser Sündenschuld oder von dieser Sündenschuld befreit werden können. Der Geist wirkt in uns, dass wir Christus als den Herrn und Heiland anerkennen. Und Christus ist, das muss ich hier noch einmal ganz deutlich sagen, der einzige Weg, den es gibt zum Vater. Es gibt in keinem anderen Heil als nur in Jesus Christus. Egal, was Menschen uns einreden wollen, das ist das, was Christus gegenüber allen anderen Religionen ausmacht, dass er den Anspruch hat, dass nur in ihm Heil ist. Und da gibt es nichts, dass wir mit hineinnehmen könnten, naja, lieber Gott, du hast ja den Mohammed auch mal gehabt und der ist ja auch auf diese Erde gekommen und da war auch der Buddha und die wollen doch alle dir die Ehre geben. Nein, Heil gibt es nur in Jesus Christus und nur in Jesus Christus erkennen wir Gott. Nicht auf einem anderen Weg. Das muss auch hier einmal ganz klar gesagt werden. Das ist auch die Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir Christus als den Sohn Gottes anerkennen. Und dass dieser Christus in uns wohnt, das ist die nächste Bitte. Dass Christus in uns ist. Nicht nur, naja, wir haben einen Christus und den brauchen wir mal, wenn es regnet, dann ziehen wir uns den Regenmantel über. Wenn es uns mal eng wird, dann wenden wir uns an Christus. Nein, Christus will in uns, in mir wohnen. Er will mein Herr sein und damit nicht die Gastrolle einnehmen. Wenn ich irgendwo wohne, dann wohne ich da, dann ist das meine Wohnung, mein Haus oder wie auch immer. Aber ich bin da und jeder andere, der kommt, ist Gast. Und mein Herz, das will Jesus ausfüllen. Er will darin wohnen, er will darin zu Hause sein. Und das nicht nur in der guten Stube, die wir gerade aufgeräumt haben, wo wir uns vor Gott bekannt haben, hier Herr, reinige, heilige du. Nein, er will auch die Dunkelkammer sehen und er will auch in der Dunkelkammer wohnen. Er will uns mit unserem ganzen Wesen erfüllen. Jesus, der Sohn Gottes in uns. Das geht natürlich nicht materiell, das geht nur über den Heiligen Geist, dass durch den Heiligen Geist Gott in uns ist und wir in Christus sind. Diese Gemeinschaft schenkt uns der Heilige Geist. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, so steht es geschrieben, und dass wir fähig sind, die Heiligen von der Breite, der Länge, der Tiefe und der Höhe und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Es geht hier um die Liebe Gottes. Mein Vater hat früher gern ein Lied gesungen. Der hat viel gesungen. Bei seiner Arbeit im Garten, wo wir auch waren, hat immer gesungen. Gottes Liebe kennet keine Grenzen. Tiefer ist sie als das tiefste Meer. Höher reicht sie als die Sterne glänzen, weiter als die Nebel ziehen einher. Und dann kommt das Bekenntnis: Ja, er nahm mich Sünde an und zog mir neue Kleider an. Er vergab mir alle meine Sünd und heute bin ich ein Gotteskind. Gottes Liebe kennet keine Grenzen, weder in der Länge noch in der Höhe oder in der Breite, in der Höhe und in der Tiefe. Gottes Liebe zu uns Menschen ist von Ewigkeit her und besteht in Ewigkeit. Und damit ist Gottes Liebe in der Ausdauer nicht zu berechnen. Ehe der Mensch geschaffen wurde, hat sich Gott dem Menschen zugewandt. Ehe der Mensch die Sünde wählte und sich von Gott trennte, hat Gott ihn erwählt als sein Gegenüber. So hat er ihn auch geschaffen. Und Gott hat uns, die wir an Christus glauben, vor Grundlegung der Welt erwählt. Das mit der Erwählung ist ja so ein Problem, was in Gemeinden immer wieder diskutiert wird und gefragt wird. Ich habe letztes Mal eine Predigt gehört, da geht es Paulus darum, dass Gott den Jakob dem Esau vorgezogen hat, den Jakob hat er erwählt. Und er hat auch nicht den Ismael erwählt, den Erstgeborenen, sondern den Isaak, den Zweitgeborenen Abrahams. Wen ich erwählt habe, den habe ich erwählt und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das bezieht sich ganz eindeutig auf die Berufung einzelner Menschen, die Gott in seiner Geschichte braucht. Und da richtet er sich nicht nach irgendwelchen menschlichen Vorgaben. Nicht der Erstgeborene ist immer der von Gott Geliebte und Gewollte, sondern in den beiden Fällen, Isaak und Jakob, sind es die Zweitgeborenen. Weil Gott eben weiß, wie sich jeder von ihnen leiten lässt. Auch wenn beide nicht unschuldig waren oder sündlos waren, sondern sind auch in mancherlei Schuld und Sünde gefallen. Und doch haben sie an der Treue Gottes festgehalten. Und das war ihre besondere Erwählung. In Christus Jesus gilt diese Erwählung nicht mehr einzelnen Personen. Das würde heißen, auf der anderen Seite, wenn wir sagen, die sind erwählt und diese nicht erwählt, die würde Gott ja von Anfang an verstoßen. Das würde gegen Gottes Wort sprechen. Gott will, und da steht einwandfrei fest, dass alle Menschen oder dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In Jesus Christus ist der Weg offen für jeden Menschen. Da gibt es keine Vorverurteilung, sondern da gibt es nur das Gnadenangebot, komm und nimm es an. Die Liebe Gottes von Anfang bis in Ewigkeit. Und wie schreibt es Paulus im 1. Korinther 13 am Schluss? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, weil sie von Gott herkommt. Und Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Breite, die Liebe Gottes ist weltumfassend. Gott schließt keine Nation aus. Gott schließt auch keinen Angehörigen irgendeiner anderen Religion aus. Gott schließt auch keinen aus, der irgendwelchen Irrtümern zum Opfer gefallen ist, sondern Gottes Liebe geht in die Breite und gilt jedem Menschen. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich für oder gegen diese Liebe zu entscheiden. Und damit wird uns die weltweite Liebe Gottes geoffenbart. Die Tiefe, Jesus begibt sich hinein in die Tiefe der Sünde. Er wird nicht Sünder, aber er wird für uns, für mich, für dich zur Sünde. Er steigt zu uns Menschen herab, geht in den Abgrund der Sünde hinein, ohne selbst sündig zu werden. Und diese Tiefe endet letztendlich am Kreuz auf Golgatha. Jesus in seiner Liebe opfert sich für uns, um uns aus der Sünde herauszuholen. Und Gottes Liebe in der Höhe, wir haben es gehört, Jesus sagt es, ich gehe zum Vater. Und wir haben es gelesen und Jesus spricht, ich will alle zu mir ziehen. Und damit ist die Gottesliebe nicht nur hier auf dieser Erde für uns Menschen gültig, sondern sie zieht uns in seine Nähe, in seine Gegenwart. Wir dürfen die Liebe Gottes so sehen und erfahren. Und das ist das Letzte, was Paulus für die Epheser erbittet. Er hört nie auf, für die Gemeinden zu beten, das schreibt er den Gemeinden immer wieder. Aber hier in dem Abschnitt ist es wirklich das Letzte, was Paulus für die Gemeinde erbittet, dass sie die Liebe, die in Christus Jesus geoffenbart ist, erkennen, annehmen und dieser Liebe, dem Angebot der Liebe gehorsam sind. Mehr braucht der Mensch nicht, aber auch nicht weniger. Es gibt keinen anderen Weg, wie ich es vorhin schon sagte. Und dann beginnt oder endet Paulus mit einem, ja, wir könnten fast sagen, mit einem Segensspruch oder mit einem Lob Gottes. Das habe ich mir mal aufgeschrieben, wie ich es bei McDonald gefunden habe. Er vermag. Und McDonald schreibt dazu, er vermag zu tun. Er vermag zu tun, was wir erdenken. Er vermag zu tun, was wir erbitten oder erdenken. Er vermag alles zu tun, als was wir erbitten oder erdenken. Er vermag mehr zu tun, als was wir bitten oder erdenken. Er vermag über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken. Er vermag über alles hinaus, über die Maßen, mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken. Ihm sei die Ehre. Amen.